Bismarck hat mal an seine Frau einen Brief geschrieben. Der war 10 Seiten lang. Und er hat gesagt, ich habe nicht die Zeit gehabt, dir einen kurzen Brief zu schreiben. Von daher, länger ist immer einfacher als kürzer, aber okay. Das Reich Gottes ist ein Königreich und Jesus ist der König. Das ist für uns ein bisschen fremd geworden. Es gibt ja manche Leute, die beim Friseur so gerne solche Regenbogenpressen-Geschichten lesen, ja, aber nur beim Friseur natürlich. Und da geht es ja immer um irgendwelche Adligen, was sie immer so machen und treiben und so weiter. Da kann man sich sehr ergötzen dran. Ich habe mal in London gearbeitet und eine Arbeitskollegin von mir war mal eingeladen zu der Gartenparty der Queen. Ja, hey, ja, die haben eine Königin, ne? Ja, mit 4000 anderen Leuten, okay, ja, das ist dann so. Und natürlich die wichtigste Frage war, welche für die Dame? Der Hut, ja genau, ja. Der Hut darf nicht zu groß sein, ja. Ja, der darf auch nicht zu klein sein. Und der muss irgendwie auch besonders sein. Das war eine große Frage. Und auf dieser Party, natürlich kann man nicht einfach mal gehen mit dem Sektglas in der Hand und dann sagen, hey, Elizabeth, wie geht's dir? Ja, das geht so nicht, ja, das darf man nicht. Es gibt ein genaues Protokoll, in welcher Reihenfolge man was macht und was sagt oder was man auch gar nicht sagt. Ja, das ist also ganz, ganz wichtig. Allein schon die Anrede ist gar nicht so einfach. Ja, was sagt man denn? Muss man einen Knicks machen? Ja, und so weiter. Ja, und wie nimmt man die Hand? Darf man sie nehmen? Und ja, wir kennen das nicht mehr. Meine Oma hat noch den deutschen Kaiser Wilhelm gesehen. Ja, war sie Kind, war 10 Jahre alt oder so, und hat mir mal erzählt, das war ein kleiner Mann auf einem riesigen Pferd. Ja, der war nicht so groß, so körperlich nicht groß, ja, aber er hat es wettgemacht durch er hat das größte Pferd von allen. Ja, dadurch sah er einfach ein bisschen größer aus. Und so in ihrer kindlichen Einfalt dachte sie, das wirkt ein bisschen lächerlich. Ja, so ein kleiner Mann auf so einem Riesenpferd. Ja, wir kennen das nicht mehr. Diese Metapher, was es bedeutet, einen König zu haben und mit einem König unterwegs zu sein. Wir singen darüber. Das ist ja gut. Ja, ich finde es toll, dass es dazu Lobpreislieder gibt. Das ist echt wichtig, dass wir einen König haben, den wir anbeten. Und deswegen wollte ich kurz vor der Pause jetzt kurz etwas sagen, was es eigentlich bedeutet, dass Gott unser König ist, dass Jesus unser König ist. Weil es doch ein Gedanke ist, der vielleicht nicht ganz so nah und nicht ganz so präsent ist in unserer Zeit. Es war so, dass im alten Vorderen Orient, von dem ja auch das ganze Alte Testament geprägt ist, viele Könige, das konnten auch so kleine Stadtstaaten, Herrscher sein. Die hatten also nicht alle immer ein Riesenreich. Aber viele Könige hatten einen göttlichen Status. Ja, sie waren nicht selbst Götter notwendigerweise, aber sie waren von einem Gott oder von den Gottheiten eingesetzt und hatten deswegen auch was Besonderes zu sagen. Dass sie keine Götter waren, war dann der Vorteil, dann konnte man sie auch umbringen, um sozusagen selbst König zu werden. Ja? Das wäre sonst ein bisschen schwer geworden, wenn das alles Götter sind, dann versaust du es dir ja mit dem Himmel quasi. Und das ist auch keine gute Idee, wenn du neuer Herrscher werden willst. Bis auf Ägypten, der Pharao war Gottkönig. Ja? Der war sozusagen unantastbar. Und Israel, als es entstanden ist, hatte über hunderte von Jahren, das ist auffällig, keinen König. Es gab kein Volk damals, das in der Größe war und keinen König hatte. Völlig ungewöhnlich. Es gab einen Mose, ja, einen starken Leiter, der sehr gewachsen ist in seiner Leiterschaft. Ja, sehr gewachsen ist, sehr herausgefordert wurde. Ja, und das auch mit Gott so diskutiert hat. Herr, was hast du mir da für ein halsstarriges Volk anvertraut? Ja, ich glaube, irgendwann mal werde ich ein Buch schreiben über Leiten und Leiden. Ja, das hängt zusammen. Ja. Und Josua hat es dann auch nicht einfach. Der war dann noch nicht so fest im Sattel und musste mit dem Volk dann das vollenden, was sein Vorgänger nicht geschafft hat. Kann man auch mal drüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet. Nach dem Motto, Mose hat es nicht gepackt, jetzt bist du dran. Mal gucken, ob es du über den Jordan schaffst. Ah, super. Deswegen auch gleich am Anfang von Josua 1, fürchte dich nicht. Ja, das ist eine wichtige Botschaft für so manchen Leiter in der heutigen Zeit. Fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir. Wie er mit Mose war. Dann gab es die Zeit der Richter. Das Volk hat so ein bisschen so sein Ding gemacht, ne? Und dann ging es daneben, Es wurde so ein bisschen schief, schräg, gefährlich und Gott schenkt dann einen Richter, der es wieder richtet. Ja, daher der Name Richter, der Richter richtet es wieder, biegt es wieder gerade, bringt wieder Gottes Willen rein und bringt wieder Ruhe fürs Land. Und in diese Zeit hinein, irgendwann, kam das Volk zum Propheten Samuel und sagte, ey Samuel, wir hätten ganz gern einen König, ja, so einen richtigen König, ja, mit so einem Thron und mit einem Palast und mit einem Kriegsheer und alles. Und Samuel ist sauer. Ja, 1. Samuel 8, ich hätte es sonst vorgelesen, ihr könnt es zu Hause lesen, wenn ihr wollt. Ja, Samuel ist sauer, weil er sagt, ey, Moment mal, was passiert hier gerade? Wir haben hunderte von Jahren wunderbar hinter uns gebracht, ohne einen König. Warum? Weil Gott unser König war. Weil er sich um uns gekümmert hat. Weil er auf unserer Seite war. Warum brauchen wir da jetzt so einen Zwischenherrn, ja? So einen, der irgendwie da was vermittelt oder irgendwie. Das brauchen wir doch nicht. Das zeichnet uns gerade aus, dass wir einen König haben, der immer bei uns ist, ja? Der sich um uns kümmert, der uns frei gelöst hat, erkauft hat, ja, aus der Knechtschaft in Ägypten, ja, hineingebracht hat in ein neues Land. Wir können es einnehmen. Wie toll ist das? Und jetzt wollt ihr einen König? Und Gott sagt zu Samuel, wenn das der Wille des Volkes ist, dann lass sie gewähren. Dann kommt aber was ganz Interessantes. Er sagt, aber warne sie, was das kostet. Und dann kommen, ja, wie gestern mit der Stiftshütte, ja, dann kommen 10, 12 Verse, wo Samuel mal richtig dem Volk erzählt, was das kosten wird. Eure Söhne werden eingezogen und müssen Kriegsdienst leisten. Und wir wissen nicht, ob sie alle wieder nach Hause kommen. Ja, ihr werdet Steuern zahlen müssen, denn so ein Hofstaat kostet Geld. Ja, das spätestens da hätte das Volk sagen müssen, hey, Moment mal, wenn wir da Steuern zahlen müssen, ist das vielleicht nicht ganz so die gute Idee, denn der Steuersatz im alten Vorderen Orient, der war schon ein bisschen höher als bei uns, ja, also ich sag mal, das ging schon also im guten zweistelligen Bereich unterwegs, aber im hohen zweistelligen Bereich konnte man da Dinge abdrücken. Und sie meinten, nein, alles kein Problem, machen wir, ist kein Thema, wir wollen endlich einen König. Und sie kriegen einen König. Sie kriegen einen König und die Geschichte ist ja relativ schnell erzählt. Es gibt von den vielen Königen, die es gab, eine Handvoll, die es überhaupt irgendwie gepeilt haben, mit Gott unterwegs zu sein. Ja? Und die anderen, die waren eher, ich sag mal, eine Plage als eine Hilfe fürs Volk. Die haben das Volk nicht weise regiert, nicht gut regiert. Und es ging eigentlich, könnte man fast sagen, bis auf wenige Ausnahmen, stetig bergab. Nicht gerade eine Erfolgsgeschichte, sodass schon kurz nachdem das Volk sich einen König gewünscht hat, Gott nochmal ganz klar macht, okay, ich muss nochmal was nachlegen. Und das finden wir in 2. Samuel 7. Und das ist ganz wichtig, weil das hängt auch mit der Königsherrschaft Jesu dann zusammen. In 2. Samuel 7 sagt Gott an David ein Wort, an König David, und macht deutlich, es wird ein König kommen. Und ich werde ihm Vater sein, er wird mir Sohn sein. Schön, dass das schon gesagt wird. Ja? Also hunderte von Jahren vor dem Messias. Ich werde ihm Vater sein und er wird mir Sohn sein. Das ist eine ganz innige Beziehung, was ganz Besonderes. Das war auch bei Mose nicht so. Mose und Gott redeten wie, der Herr redete wie Mose, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das war nicht Vater, Sohn, das war Mann mit Freund. Es wird ein König, der eine intensive Beziehung hat zu Gott Vater. Das wird sein Markenzeichen sein. Wenn Jesus später auftritt und sagt, ich offenbare euch den Vater, ja, das ist eine Erfüllung dieses Wortes. Und dann geht es weiter in Vers 16, 2. Samuel 7, Vers 16, und dein Haus, das ist Haus Davids, und dein Königtum, sollen für alle Zeiten Bestand haben vor dir, dein Thron soll alle Zeit feststehen. Dein Thron soll alle Zeit feststehen. Es wird relativ zu Anfang gleich betont, dass ein besseres Königtum kommt. Viel besser als alles, was wir jetzt sehen werden. Dabei waren wir bei David ja noch bei den richtig Guten, ja? Gut, Saul hat es ein bisschen verbockt, aber dann kam ja David, das ist ja okay, ja? Und es war ja ganz nett. So, man wusste noch gar nicht, was alles kommt. Und trotzdem sagt Gott schon, hey, ich hab's im Blick. Und es kommt etwas ganz Neues, es kommt etwas ganz Ungewohntes. Es wird ein Gott König kommen. Wir haben gerade Ostern gefeiert. Und ihr wisst es alle, Jesus Christus wurde ermordet mit der Anklage, dass er von sich behauptet hat, ich bin der König der Juden. Das stand oben auf dem Kreuz, auf diesem Brett, ganz, ganz klar drauf. Jesus Christus in drei Sprachen. Jesus Christus, König der Juden. Und als später jemand gesagt hat, ey, Moment mal, schreib doch hin, er hat gesagt von sich, er sei das. Ja? Dann waren die, nee, das lassen wir jetzt so, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Ja? Es ist interessant, dass da die Wahrheit steht. Jesus Christus wurde für die Wahrheit ermordet. Ich bin der König der Juden. Und als Pilatus und Jesus sich unterhalten, das ist ein sehr interessanter Dialog, da kommt es auch auf dieses Thema. Und Jesus sagt zu Pilatus, du hast deine Macht ja auch nur erhalten, weil sie jemand dir gegeben hat. Ja? Wer willst du eigentlich sein? Weil Rom stark ist, bist du stark. Wäre Rom schwach, wärst du nicht mehr hier. Du hast deine Macht bekommen von jemand anderem und ich bin ein König. Also er fragt, bist du ein König? Du sagst es, sagt Jesus. Du sagst es selbst. Du sagst selbst, dass ich ein König bin. Und so ist es wichtig, dass wir verstehen, Jesus Christus ist wirklich ein König. Und er ist, wie wir später in der Offenbarung erfahren, nicht nur irgendein König, nach dem Motto, ist ja schön, dass er so ein kleines Volk in Israel auch nochmal einen König hat. Ja? Nein, er ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und es wird ein Zeitpunkt kommen, dazu werde ich heute Abend noch was sagen, es wird ein Zeitpunkt kommen, wo sich alle Knie vor ihm beugen. Und zwar alle, die im Himmel sind, die ganze himmlische Welt wird sich vor diesem König beugen. Alle, die auf der Erde sind, die also zu dem Zeitpunkt leben. Und alle, die unter der Erde sind, das heißt die schon gestorben sind, werden. Ja, wie können sie sich denn beugen, wenn sie tot sind? Ich meine, das ist doch klar. Sie müssen auferstehen. Ja? Sie müssen zu Leben kommen. Und dann werden sie sich beugen vor ihm. Das heißt, alle, niemand ohne Ausnahme, werden sich beugen vor diesem König. Ich komme zum Schluss. Ich mach's kurz. So wie es bei der Queen in London Spielregeln gibt, wie wir mit ihr umgehen, gibt es die auch im Reich Gottes. Und ich möchte zwei Dinge kurz herausgreifen, die ich aber für entscheidend finde, für entscheidend halte. Das eine, das haben wir gestern auch schon gehört, in Hesekiel 47, ich fand das gut. Ja, wenn das Wasser bis zu den Knien geht, dann ist das die Frage, wovor beugst du dich? Was betest du an? Was sind die Dinge, wo du dich beugst? Ja, es geht um eine Haltung. Wie begegne ich diesem König Jesus? Ich glaube, es ist gut, wenn wir verstehen, was es bedeutet, vor ihm zu knien. Es ist auffällig, wenn ihr die Offenbarung lest, die 24 Ältesten, die wirklich am Thron Gottes sind. Ich meine, viel näher kommst du da nicht ran. Das ist erste Reihe. Ja, nicht ARD und ZDF, denn die sind in der ersten Reihe. Was machen sie? Sie knien nieder und legen ihre Kronen zu den Füßen Gottes. Wann hast du das letzte Mal niedergekniet? Vielleicht sagst du, ich habe Knieprobleme, aber innerlich zu sagen, ich knie vor diesem König. Ich beuge mich vor ihm. Ich sage, er ist der Herr. Wisst ihr, die gute Nachricht ist so folgende. Er ist der Herr, das heißt, du nicht. Ja, das ist eine gute Nachricht. Ja? Er ist das Lamm Gottes, das alle Sünde trägt. Ja? Du nicht. Er ist der, der regiert. Wir dürfen mitherrschen. Das ist ja was anderes als allein zu herrschen. Ja, es ist gut, dass er jemand ist, der weiß, was er tut, der den Überblick hat und wir dürfen uns ihm anvertrauen und sind dabei. Halleluja. Ja, das ist ja gut. Aber er ist der Herr. Er ist der einzig Geborene. Niemand ist wie er. Und lass uns das nicht vergessen, dass es auch um die rechte Haltung geht, mit der wir Jesus begegnen. Dass wir uns beugen vor ihm und sagen, du bist der Herr. Und das Zweite ist der Inhalt der Spielregeln dieses Königreichs, den kann man in einem Wort zusammenfassen. Es ist Liebe. Das Reich des Sohnes ist ein Reich der Liebe, wo Liebe herrscht und Liebe regiert. Und wo der Liebespegel steigt und steigt und steigt. Wo Barmherzigkeit regiert. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich mir, dass wir das mitnehmen jetzt auch in die Pause und vielleicht hat es auch ein bisschen längere Halbwertszeit als bis zur Pause, ja, dass wir uns beugen vor Jesus und sagen, du bist der Herr. Und dass wir dann aufstehen, als geliebte Kinder unseres himmlischen Vaters, als Königskinder, als Söhne und Töchter des Höchsten, als Prinzen und Prinzessinnen, die dann sagen, ich stehe jetzt auf und gehe in Liebe und will meinem Gott alle Ehre geben, dadurch, dass ich sein Reich in diese Welt trage. Amen.